Dreierkette-V, wir haben Fußball-Talk, ist wieder da. Dreierkette-V, wir haben.
Borussia Mönchengladbach sagt Gerardo Siogane. Wir sagen Hallihallo, Hallöchen bei Dreierkette-VWH, eurem absoluten Lieblingspodcast für gepflegten Fußball-Schabernack und Stammtisch-Expertise. Wie jede Woche finden wir uns hier zu dritt ein, um für euch die komplizierte Welt des Fußballs zusammenzuordnen. Wir sind gottfroh, ein backfrischer Bundesligaspieltag liegt hinter uns. Wir haben die graue, eingestaubte Länderspielpause abgeschüttelt und sind jetzt bereit, hier in voller Fahrt, wie immer, zu dritt reinzustarten in die Folge. Diese Woche genau, zu dritt, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, leider ohne Gast. Nochmal an der Stelle vielen Dank an Mo von letzter Woche, an alle, die die Folge noch nicht gehört haben. Absolute Empfehlung. Mhm. Und ansonsten würde ich jetzt mal den Mann begrüßen, der hier nachher noch aufschlägt, um sich gepflegt mit mir einen Gnocchi mit Pesto reinzuhauen. Ich begrüße dich, Hannes.
Hi Jungs, freut mich wieder hier zu sein, freut mich, dass wir es wieder geschafft haben. Und ja, auch von mir die Empfehlung, hört auf jeden Fall in unsere Folge von letzter Woche rein. Mir wurde es öfteren gesagt, dass es sehr bemerkbar ist, dass ich keinen Schimmer habe von Statistik und dass die Leute schon ein bisschen Mitleid hatten mit dem Mo, der versucht hat, mir Sachen zu erklären, die mir leider sehr fremd sind und die mir auch fremd bleiben werden. Aber in dem Sinne gebe ich mal den Ball ab an unseren lieben Noah, der am Bodensee sitzt und sehr erholt irgendwie ausschaut. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe das Gefühl, du siehst so im Vergleich zu mir und Walle ganz, ganz erholt, glücklich, zufrieden aus.
Das sind die letzten Sekunden des Studiums, die da durchblitzen, muss man sagen. Ich werde nächste Woche meine Masterarbeit abgeben, liebe Leute. Und dann werde ich kein offiziell zumindest das Studium beenden. Und das sind die letzten Lebenskörper eines Studenten, die durch meine Augen durchblitzen, wie der ICE, wenn er durch den Tunnel Richtung Berlin fährt, wie der Papst mit seiner goldenen Krone. Das ist das Studentenleben. Ich habe heute auf jeden Fall schon schlechte Vergleiche gemacht, die werden heute bestimmt fortgesetzt. Was ich gerade sagen wollte, ist Thema Statistik Hannes. Ich habe heute häufiger mal den Kommentar bekommen, dass ausgerechnet der Ronaldo-Fan keine Ahnung von Statistik hat, ist natürlich auch mal wieder ganz besonders. Also da haben wir auf jeden Fall vielleicht schon eine kleine Verbindung, aber ich muss auch natürlich jetzt nochmal ganz am Ende sagen, die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Überlänge-Folge sind immer die Folgen, wo wir am meisten zu bereden haben und ich finde auch wirklich, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es ganz allen näher gebracht haben, das Thema, aber auf jeden Fall war es mal wichtig, dass wir uns da gekümmert haben. So,
also bei allen Lobeshymnen auf Mo und die wirklich sehr hörenswerte Folge von letzter Woche, geht jetzt niemand auf mein weltüberragendes Wortspiel vom Anfang ein? Also Gerardo Siogane. Also das fiel mir gerade wirklich, es fiel mir auf dem Fahrrad ein und ich dachte wirklich, Walle, du bist ein Genius. Wie kann dir nur sowas entspringen?
Weißt du, das Problem ist, wenn man schon die letzte Folge dich für dein Intro lobt, kann ich es nicht jetzt jede Folge machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich schmunzel da. Ich schmunzel da und denk ja für mich, was haben wir doch für ach so einen tollen Podcast-Host. Wahnsinn, dass ich mit dir befreundet sein darf.
Ja, genau. Genau das ist das Mindestmaß an Zustimmung und Support, das ich brauche, wenn ich mich hier Montagabends nach einem 8-Stunden Arbeitstag noch hinsetze. Ansonsten macht es nämlich auch keinen Spaß mehr, ne?
Weißt du was? Heute ist Dienstag, aber sonst passt's.
Heute ist Dienstag, tatsächlich.
Ganz kurz, ich war kurz verwirrt, weil Dienstag ist mein Arbeitstag und ich dachte mir, bin ich jetzt am Montag ins Office gegangen und hab's nicht gecheckt. Aber nee, weil ich dachte mir, du hast im Rahmen dieses Podcasts schon so oft so hervorragende, überragende Wortspiele gebracht, da muss man dich nicht nochmal loben. Ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, ob wir eigentlich Angst vor dir haben und dich deswegen immer loben, aber ich muss sagen, es ist, weil die Übergänge des Öfteren schon sehr gelungen sind. Und ich will nur ganz
und
kurz.
Ihr habt natürlich auch Angst vor mir.
Ich will einhaken bei einer Sache. Ich habe tatsächlich Expected Goals noch nicht ganz verstanden. ein Kumpel hat mir geschrieben, so, Bro, wie du es einfach nicht checkst. Und ich so, was meinst du, warum check ich es nicht? Er hat es mir gesagt, Punkt 1, 2, 3. Und ich so, nein, das stimmt nicht. Und er sagt, doch. Und dann schickt er es mir wieder. Und ich so, krass, ich habe es wirklich nicht verstanden.
Aber ich muss es aber auch.
Dementsprechend wollte ich sagen, freue ich mich auf eine statistikfreiere Folge, weil ihr beide habt mit mir studiert. Ich durfte eine extra Runde bei Statistik 1 und 2 drehen. Dementsprechend waren das Themen, die mir wirklich nicht nah am Herzen lagen.
Ja gut, weil man hätte nie gewusst, es wäre auch mal jetzt ein interessantes Szenario, Hannes, wenn du tatsächlich diese Statistik 1 Vorlesung dann doch im Endeffekt nicht bestanden hättest, wie dann unser gemeinsames Leben zu dritt weitergelaufen wäre.
Das stimmt. Also wahrscheinlich wäre dieser Podcast nie entstanden, wenn Hannes sich im ersten Semester direkt vom Verwaltungsstudium verabschiedet hätte.
Dann wäre Hannes bei der Soziologie gelandet und dann wäre er ganz woanders jetzt. Dann wäre er nicht in Berlin auf jeden Fall.
Ja, der hätte auf jeden Fall, Hannes hätte einen gemeinsamen TikTok-Account mit Heidi Reichenick.
Interessant. Ich muss sagen, ich glaube, ich wäre euch treu geblieben, nichtsdestotrotz, weil wir hatten ja einige Leute, die haben den Studiengang gewechselt oder als sie den Sprung gemacht haben ins Masterstudium, sind sie ja zumindest unserer Mannschaft nicht treu geblieben, aber ich glaube, das hätte ich zumindest noch hinbekommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das damals auch nur geschafft, weil ein guter Kumpel von uns sich da das eine oder andere Mal mit mir an den Tisch gesetzt hat und mir erklärt hat, was OLS und Blue sind.
Vielleicht, vielleicht schicken wir besagten Kumpel nochmal zur Nachhilfe bezüglich Expected Goals zu Hannes. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum Sportlichen. Genug des Intros, wir fangen an mit dem Sport. Brian schaut ganz nervös, er ist ganz aufgeregt, er wollte doch im Intro unbedingt über den Basketball-Nationalmannschaft sprechen.
Deswegen hast du Sport gesagt, oder?
Deshalb habe ich das Ganze nicht den Fußballteil, sondern den Sportteil genannt, denn das Intro ist für Schabernack da und wenn wir über die Basketball-Nationalmannschaft sprechen, dann sprechen wir über viel, aber nicht über Schabernack. Dementsprechend hallihallo und herzlich willkommen zum Basketball-Sportteil von Dreierkette VBH. Wir haben absolut, also als Brian das gepitcht hat, zu sagen, komm, lass uns da mal kurz drüber reden. Ich kann von mir zumindest behaupten, ich habe absolut keine Daseinsberechtigung, auch nur irgendeinen Kommentar dazu zu machen, außer Chapeau, herzlichen Glückwunsch, geile Truppe, geile Typen.
Ich glaube, ich kann genau, sorry nur, dass ich die unterbreche, weil ich würde es genauso kurz machen wie Walle. Ich verfolge sehr gerne die NBA, habe es aufgrund der extrem hohen Preise damals in den USA nicht live verfolgen können. Ich habe das eine oder andere Mal den Live-Ticker auch genauer verfolgt, habe dann mitbekommen, dass viele Favoriten wie Frankreich und Spanien relativ früh rausgeflogen sind, aber ansonsten kann ich dir echt wenig sagen, außer dass ich die Wagner-Brüder ganz geil finde, weil das ja Berliner sind. So wie mittlerweile Walle und ich fast und Dennis Schröder halt einfach zu den deutschen Sport-Goats gehört, aber ansonsten kann ich echt sehr wenig von mir Bezug auf dieses Thema geben.
Aber das ist ja super eigentlich interessant, dass ihr das beide sagt und auch ich muss zugeben, dass ich jetzt auch bis, sag ich mal, zur Weltmeisterschaft 2023 die meisten außer Dennis Schröder nicht mit den Namen kannte, aber es ist doch irgendwie schön, dass jetzt, sag ich mal, durch diese zwei großen Turniere, die die Nationalmannschaft da gespielt hat, inklusive auch Olympia letztes Jahr, da irgendwie der Fokus sich total shiftet. Und ich wollte auch deswegen drüber sprechen, weil wir haben ja den direkten Vergleich zum Fußball, nicht nur mit der Nationalmannschaft, sondern auch generell, was den Sport angeht. Und ich finde, der Basketball hat da sehr viele Sachen, die ja eigentlich fast konträr sind zum Fußball, was ihn so irgendwie so interessant macht. Und ich habe die Daseinsberechtigung, dass ich in der Schule auf jeden Fall mal Basketball gespielt habe. Mit einem fleißigen Hörer von mir, von uns, mit Brian von Tarth, mit Federico haben wir zusammen in der Schule noch Basketball. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe einen einzigen Korb getroffen. Also ich habe, das war auch irgendwie wild, aber ja. Also habt ihr das, also Hannes hat das Spiel nicht gesehen, hast du es gesehen, Walle?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich saß im Flieger, ich habe das Wochenende in Rom verbracht, in Bella Italia, und saß parallel dazu am Sonntagabend im Flugzeug. Aber tatsächlich habe ich am Gate beim Hinflug am Freitag das Halbfinale geschaut.
Ich wollte gerade sagen, du hast beim Hinflug am Gate jemanden getroffen, von dem du erzählen möchtest, aber das hast du ja für dich behalten jetzt, ne?
Darüber können wir doch, also ich pflege seit Freitag, seit einem gemeinsamen Flug, eine enge Freundschaft mit Enes Fashishi, auch bekannt als Bushido.
Das ist so geil, dieses Bild, was du in die Gruppe geschickt hast, das ist jetzt schon iconic.
Ja, wir haben ja jetzt kurz eine Minute Zeit, komm, ich erzähle jetzt die Geschichte, auch wenn es jetzt gar nicht
gerne. Passt.
Ich saß am Gate und habe dann schon gesehen, okay, die Schlange wird immer kürzer und ich habe von Hannes Zehnle gelernt, einfach erst dann hingehen zum Schalter, wenn wirklich niemand mehr da ist. Dann standen wirklich nur noch zwei Leute da, war ich so, okay, top, mache ich mich auf Achse und laufe dann an Bushido und seiner Frau, Anna Maria, vorbei und dachte, das kann die doch nicht sein, bin nochmal so ein Stück zurückgelaufen, war so, okay, gut, doch, krass. Und dann wieder Hannes im Gedächtnis, habe ich mir gedacht, nee, ich mache kein Foto. Und dann hatte ich Hannes im Kopf, der sagt, du Lappen, mach doch einfach mal ein Foto, weil wir schon so oft irgendwie gemeinsam Leute gesehen haben und ich mich da nicht getraut habe, was zu sagen. Und Hannes zum Beispiel damals auch Kevin Prince Boateng angesprochen hat. Dachte ich mir, ich gehe jetzt hin. Bin hingegangen und gefragt, ich will überhaupt nicht stören. Lass uns doch bitte, wollen wir ein Foto machen? Und er war so, ja klar, ich wollte eigentlich ein Foto mit beiden. Weil ich bin ja kein Fan von dem Rapper Bushido, ich bin Fan von dem Reality-Star Bushido und der existiert nur in Kombination mit Anna Maria.
Das ist so
peinlich. Sie hat gar nicht reagiert, also habe ich ein Foto mit Bushido gemacht, bin dann reingegangen, irgendwann stehst du ja in diesem Arm Richtung Flugzeug Und dann stehen die hinter mir, da denke ich mir, ja witzig, die fliegen jetzt wirklich auch nach Rom, ne? Und dann setze ich mich in meine Reihe, sitze am Gang und auf einmal kommt sie zu mir, ja übrigens, wir sitzen neben dir.
Nein, das ist ja krank.
Ah, lol. Das ist so witzig, da bin ich so aufgestanden, sie sitzt rein, er guckt mich so an, hä, bin ich gerade ein Foto gemacht? Da war ich so, ja doch, da war es, ja, ultra witzig. Und dann saß er eben den ganzen Flug neben mir. Genau, wir hatten dann keinen weiteren Smalltalk. Ich habe ihm nur am Ende einen schönen Urlaub gewünscht und das hat er auch.
Und du hast dann einfach ungefragt Tempelhofer Junge aus dem Kopf runtergerappt.
Das Leben und Tod des Kenneth Löffler. Das ist Kenneth Glöckler.
Ja, das wär's gewesen.
Wie riecht Bushido?
Sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Also meistens riechen ja Menschen mit viel Geld sehr gut. Tatsächlich, also doch.
Aber das
riecht ganz gut. Also, er hatte, ich will jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendein Geheimnis verrate, aber er hatte sichtlich Flugangst. Also er war relativ nervös während des Flugs und vor allem beim Start und Landung. Genau. Und Fun Fact über Bushido, er hatte halt irgendwann auch sein Handy so offen, ne, und hat so rumgedaddelt. Bushido braucht eine Lesebrille fürs Handy. Fun Fact Nummer 1. Fun Fact Nummer 2. Bushido spielt Kreuzworträtsel auf seinem Handy.
Da denkt er sich die neuen Reime aus.
Und Fun Fact Nummer 3, und das irgendwie hat mich das vom Hocker gehauen, ich habe irgendwann so sein Homescreen gesehen, Bushido hat einfach Teams auf seinem Handy.
Er ist ein bisschen
was braucht Bushido Teams? Früher war der Mann ein Gangster-Rapper, heute hat er Teams.
Ey, aber diese Transition zum Gangster-Rapper, zum TV-Reality-Star ist ja schon lange her. Aber ich finde es wirklich eigentlich fast sympathisch, dass der Mann Flugangst hat. Das ist eine Verbindung, die ich zu ihm immer pflege nun.
Jetzt habt ihr, falls du ihn mal triffst, hast ein Thema, was ihr jetzt gemeinsam habt.
Na, aber ja, eigentlich Wahnsinn. Ja, und auch gar nicht mal so unsympathisch, dass der Economy fliegt, finde ich, hätte ich es auch nicht gedacht.
Da muss man dazu sagen, ist ja auch ein Kurzstreckenflug, da gab es tatsächlich nur Economy, ah, okay. So wie ich das gesehen habe.
Walle, jetzt, wenn wir die Geschichte schon angefangen haben, weißt du denn, warum er in Berlin war?
In Berlin?
Ja.
Nee, warum er in Berlin war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, er war in Rom, um einen Kumpel zu besuchen, Tim.
Genau.
Also ich habe das beobachtet.
Jetzt wird es aber ganz schön privat.
Der wohnt ja offiziell nicht mehr in Berlin. Der ist big eingestiegen in einem Dönerladen am Rosi. Kennst du dieses Nas Chicken? Am Rosi, am Rosteiner Platz. Da nebendran, wir waren da schon mal. Wir waren da schon mal, du und ich und MJ, glaub.
Der ist bei dem Dönerladen eingestiegen.
Genau, der ist beim Dönerladen eingestiegen. Ja, da gab es einen Real.
Der Döner ist aber voll eklig.
Der Döner ist regulär, würde ich sagen, oder eher suboptimal, aber der ist halt immer voll. Und ja, das ist krass. Das war einer der Gründe, weil ich habe da meiner Freundin auch das Bild gezeigt von euch beiden, hat sie gesagt so, ah ja, ich habe gerade ein Reel gesehen. Und das war ein Reel von Bushido, wo er sagt so, hey, liebe Leute, Berlin, ab dem 31.10. hier, Döner, so und so, Collab mit meinem Kollegen. Ich so, ah, stark.
Witzig. Ja, nee, also das so viel zu der kleinen Bushido-Experience. Wir sind etwas abgebogen von der Basketball-Nationalmannschaft, aber um den Bogen wieder zu spannen Richtung Basketball, saß ich eben an besagtem Gate zusammen mit Bushido und ich habe derzeit das Halbfinale gesehen. Brian, hast du denn das Finale geschaut?
Ja, ich eben auch Schande über mich, habe natürlich auch erst ab dem Viertelfinale die Spiele geschaut und bin natürlich auch irgendwie großer Fan, klar, es ist auch irgendwie faszinierend alles. Und worüber ich eigentlich reden wollte, auch mit euch, und so ein bisschen nochmal das reflektieren wollte, ist, dass wir da irgendwie eine total tolle, oder zumindest über das Fernsehen sichtbare Dynamik in diesem Team haben. Ist ja so, dass da die Familien immer mitkommen, dass teilweise ja auch Vlogs von Dennis Schröder auf YouTube gibt, wo man, glaube ich, da schon relativ authentisch sehen kann, dass es da echte Freundschaften sind. Also mit Daniel Theiss hat er zum Beispiel in Braunschweig als Kinder schon zusammengespielt. So. Und das ist wirklich eine ganz besondere Mannschaft irgendwo. Und es war ja so, dass bei Magenta bei der Sportübertragung Moritz Wagner, also der Bruder von Franz Wagner, zugeschaltet war aus Kalifornien. Und es war, anfangs war ich so ein bisschen kritisch, weil ich war so, kann der das neutral jetzt irgendwie einschätzen? Aber daraus wurde dann eine total authentische, dynamische Fernsehübertragung, weil der dann auch selber teilweise seine Jungs, seine Freunde interviewt hat. Natürlich nicht kritisch, okay, meinetwegen, aber es war irgendwie total wholesome, die Momente, gerade nach dem Finale. Und das, muss ich sagen, hat total gut getan, mal wieder so irgendwie so Berichterstattung mitzuerleben, mit so einem total euphorischen, sympathischen, aber auch irgendwie schon auch sehr intelligenten Typen, der da irgendwie auch sehr gut das analysieren kann. Und das wollte ich irgendwie nochmal, ja, festhalten, dass das auch anders gehen kann teilweise.
Ich habe einer der wenigen Kommentare, die ich dazu mir durchgelesen habe, bei einer von der Süddeutschen Zeitung, wo drauf stand, dass das eine Truppe Kumpels ist und vergleichbar mit der Truppe, die den Confed Cup 2005 im Männerfußball begonnen hat sozusagen. Also die haben gesagt, es ist eine perfekte Mischung aus Erfahrung und trotzdem noch irgendwie jungen Rackern. Es gibt irgendwie diesen einen Spieler, der in Japan jetzt spielt. Ich weiß leider echt nicht mehr, wie der heißt. Der ist in die japanische Liga gewechselt.
Thielmann, ne?
Und oder? Ich weiß es leider nicht. Und da haben die irgendwie alle gesagt, so hey, der war eigentlich schon abgeschrieben, bei dem ging nichts mehr, aber hat sich da brutal hochgespielt. Und dann gibt es noch diese Jungen und diese alte Generation und Dennis Schröder. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass sie es halt verglichen haben mit dieser damaligen Freundesgeneration wie 2005, die sich dann 2014, wenn du jetzt an Schweinsteiger, Lahm, Podolski, Klose denkst, die haben sich ja dann 2014 belohnt mit dem Titel. Ich meine, die Basketball-Jungs haben sich ja jetzt mit dem WM-Titel und dem EM-Titel belohnt. Was ich aber dann stark finde, ist die Tatsache, dass es zwei Coaches waren. Weil der Coach von der Weltmeisterschaft ist ja nicht mehr da. Und jetzt gibt es ja einen anderen. Und die einzige Sache, die ich wirklich bemerkenswert fand in diesem Rahmen, war ja diese eine Pressekonferenz, die gehalten haben in der Hotellobby. Weil der Coach wurde ja, das habe ich mitbekommen, ein bisschen kritisiert, dass er aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder irgendeine Krankheit, mit der er gerade zu kämpfen hat, nicht so an der Seitenlinie rumtobt und der Co-Trainer das irgendwie für ihn übernimmt. Und die Mannschaft hat halt den Coach in Schutz genommen. Und ich finde, das ist halt ein Zeichen dafür, dass es wirklich eine eingespielte Einheit ist. Also das sind nicht nur Leute, die sich auf dem Platz gut verstehen, sondern vor allem außerhalb des Platzes auch sehr gut miteinander harmonisieren.
Harmonieren? Ja, gehe ich absolut mit. Hannes, hast du einen sehr, sehr richtigen Punkt getroffen. Das wollte ich nämlich auch sagen. An dieser Stelle kann ich empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, in der ZDF-Mediathek, die Wagner Brothers.
Heute haben wir es nicht so mit Namen, ne?
Sind das eine Jazzgruppe oder was?
Nee, aber das ist die Reportagenreihe über, also ich glaube 6- oder 7-teilig, über die Karriere und so, über das Leben von Mo und Franz Wagner. Und da wird eben auch die Zeit vor Olympia Paris und während Paris so ein bisschen beleuchtet und es wird halt einfach schon klar, dass es wirklich so eine richtige Freundestruppe ist und das sagen sie auch so. Man kommt eigentlich nicht mit der Nationalmannschaft zusammen, sondern man kommt mit seinen Kumpels zusammen und das zeigt sich schon sehr.
Auf jeden Fall, ich meine, das war ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Nagelsmann hatte sich ja letztes Jahr auch an diesem Team orientiert, als er sein Team zusammengestellt hat mit diesen Rollenverteilungen und ich glaube, da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, letztlich führt da kein Weg dran vorbei, wenn du erfolgreich auch in einem anderen Sport sein willst, sei es Fußball oder Volleyball oder Handball. Was ich noch zum Abschluss sagen wollte, das fand ich nämlich auch sehr irgendwie lustig in dem Moment, nach dem Ende des Spiels, war es nämlich so, dass die Konstellation war, es gab zwei Experten vor Ort, die das eingeordnet haben und eben Moritz Wagner, der zugeschaltet war, aber auch gleichzeitig im Podcast von dem einen, von dem ehemaligen Nationalspieler Per Günther war. Dann haben die so über Medien oder über diese Übertragung, dann war da so das Thema, dass Per Günther jetzt noch Podcast machen muss, so um 11 Uhr abends. Ne, er muss ja noch Podcast machen, ne? Und da hat so Mo Wagner so rübergeschrien, oh, Per, lass doch morgen machen, ne? Komm, machen wir morgen. Und ich habe irgendwie so gefühlt, weil wir das so diese Konversation auch schon häufiger hatten, so wollen wir nicht doch morgen machen oder kein Bock mehr heute Abend und so. Also es war irgendwie, fand ich, ich habe mich sehr gefreut drüber und ich habe irgendwie doch, glaube ich, nochmal richtig Gefallen dran gefunden, werde mich damit mehr auseinandersetzen mit dem Thema des Basketballs. Aber jetzt auch reicht, ne? Haben wir auch genug drüber geredet.
Jetzt haben wir auch genug darüber geredet, dass die einfach Europameister wurden. Also an dieser Stelle nochmal, eigentlich gut, dass du es eingebracht hast, Brian, wirklich spannendes, cooles Thema. Nichtsdestotrotz müssen wir ja auch, ich habe schon gesagt, in den backfrischen Bundesligaspieltag reinschauen.
Sorry, Walle, ich unterbreche dich tatsächlich ungern, aber wir haben ja eine Frage so ein bisschen angesprochen, auch schon im Chat. Und ich finde, wenn wir über diese Mannschaft sprechen, dann können wir ja ganz kurz vielleicht eine Minute darüber sprechen.
Ich glaube dir nicht mehr, dass du mich richtig ungern. Nee, ich glaube dir nicht mehr, dass du mich ungern unterbrichst, weil das machst du ultra oft. Okay, wenn ich zum nächsten Thema übergehen will, dann kommt Hannes mit so einer Scheiße.
Wenn ich das Gespräch einleite mit, ich mache das relativ ungern, dann habe ich das Gefühl, das ist so wie eine Blank Bullet. Also kein scharfes Geschoss, sondern so Rubber. Aber nee, ich wollte nur sagen, vielleicht ein bisschen fachfremd für uns, weil keiner von uns jetzt leidenschaftlicher Basketball-Fan ist, aber wir haben schon alle von Dirk Nowitzki mal gehört. Und würden wir, deswegen, ich weiß nicht, sollen wir das kurz besprechen? Ist Dennis Schröder so groß wie Dirk Nowitzki? in der Welt des Basketballs.
Hannes muss immer in GOAT-Debatten sich aufhalten. Ne?
Ich finde es
halt eine starke Debatte.
Hannes hat die letzten 3 Tage sich darüber beschwert, er möchte eigentlich überhaupt gar nicht über das Thema im Podcast reden, denn jetzt reißt er hier noch so ein Ding. Wir sind schon bei 20 Minuten, Hannes. Du hast gesagt, du willst eine kurze Folge und jetzt reißt du so ein Ding noch auf, obwohl wir
nicht angefangen cool.
über Fußball zu reden.
Aber ich glaube, man kann dieses Thema eigentlich, das habe ich ja schon in der Gruppe geschrieben, relativ einfach, und ich habe jetzt auch nicht viel Ahnung, abmoderieren und sagen, ey, in Deutschland ist Dennis Schröder de facto der Größere, weil er hat Weltmeistertitel geholt als MVP, Europameistertitel geholt als MVP. Aber in der NBA ist natürlich Dirk Nowitzki auf dem Mount Rushmore.
In NBA ist auf jeden Fall Dirk Nowitzki bedeutend größer. In Deutschland weiß ich nicht, Brian. Also das, nur wenn man das jetzt so auslegt, wie du das machst, dass man das einzig und allein an den Titeln auslegt, was man nicht machen kann, weil die Mannschaft auch damals einfach viel schlechter war um Dirk Nowitzki herum, als sie heute ist. Also Dirk Nowitzki war ja, glaube ich, teilweise der einzige NBA-Spieler. Mittlerweile sind das ja viel mehr. Also du hast ja auch die Wagner-Brüder und du hast Daniel Theis, ehemalige NBA-Spieler.
Das Silva.
Du hast Da Silva auch von Orlando Magic. Also ganz andere Vorzeichen. Deshalb sage ich, an den Titeln darf man das nicht bemessen. Darüber hinaus treffe ich keine Aussage, weil ich keine Ahnung habe. So, das ist alles, was ich sagen will, dass man das jetzt nicht an den Titeln bemessen darf.
Aber ich will es auch gar nicht, ich glaube, man muss auch gleichzeitig dazu sagen, man muss auch gar nicht die Entscheidung, also im NBA ist es sowieso klar, weil einfach da Dennis Schröder, glaube ich, einfach nicht so den Impact hatte, auch wenn er lange eben sehr gut gespielt hat und ein sehr erfolgreicher NBA-Spieler ist und war. Aber in Deutschland muss man das auch gar nicht irgendwie größer, kleiner machen, weil beide sind ultra wichtig und beide sind die Größten ihrer Zeit. Dirk Nowitzki war es in den Nullerjahren. Und Dennis Schröder war es jetzt halt in den 10er, 20er Jahren.
Ich glaube, allgemein stellt sich die Frage überhaupt nicht, weil Nowitzki wirklich nochmal deutlich, deutlich größer ist. Ich meine, auch an der Stelle kann ich die Nowitzki-Doku empfehlen, die es, glaube ich, auf Netflix derzeit gibt. Da wird das nochmal gezeigt, wie der eigentlich das Spiel verändert hat. Also zu der Zeit, als Nowitzki in die NBA gekommen ist, gab es keine großen Spieler dieser Größe, die von draußen geworfen haben und die von weit draußen getroffen haben. Und auch diesen Wurf, den er ja quasi etabliert hat, wo er sich nach diesen hinten Step-back fallen lässt und dann nicht mal diesen Stepback, den gibt es ja schon länger, sondern dieses, ich weiß nicht, wie das gibt es bestimmt einen Fachbegriff dafür, aber auf jeden Fall dieser Wurf, den hat Nowitzki etabliert, dass man sich nach hinten fallen lässt und dann quasi im Fallen über den Block des Spielers, des gegnerischen Spielers drüber wirft. Also das war nochmal eine ganz andere Art Basketball, die der im modernen Basketball etabliert hat. Deshalb, die Frage stellt sich überhaupt gar nicht und jetzt habe ich wirklich sehr viel dazu gesagt, obwohl ich echt keine Ahnung von diesem Sport habe.
Ich wollte gerade sagen, freue mich, dass keiner von euch beiden drüber sprechen wollte. Ey, ich sag's nur, so, Dirk Nowitzki hat den schwersten NBA-Titel aller Zeiten geholt und dementsprechend bleibt er für mich der Größte in diesem Sport.
Ich finde auch, also was ich noch spannend finde bei Dennis Schröder, ist ja auch einfach generell die unterschiedlichen Charaktere, die dahinter stehen. Eben bei Dennis Schröder ist ja auch eben mit diesen Vlogs auf YouTube und dieses Auftreten auf Social Media mit der Familie, das ist ja nochmal ein ganz anderer Vibe auch und finde ich, das passt jetzt aber auch besser, gerade in die Zeit rein vielleicht auch. Und deswegen bin ich froh persönlich, dass wir beide Großen eben bewundern dürfen und beide eben ihren Beitrag geleistet haben. Der eine vielleicht mehr in Amerika, der andere vielleicht mehr in Deutschland, was die Titel jetzt angeht. Und dabei kann man... Ich finde
Dennis Schröder irgendwie sexy, wie sehr er Braunschweig mag.
Ja, das ist irgendwie auch geil, aber es irgendwie schön bringt Braunschweig. Ja, aber ich finde wirklich, das ist ja das Tolle auch häufig in Deutschland, dass dann eben zum Beispiel das nichts mit Berlin zu tun hat, nichts mit München, nichts mit den großen Städten, sondern einfach eine Stadt wie Braunschweig auf die Karte packt, weil Theis und Schröder da gespielt haben. Aber jetzt, wie gesagt, belassen wir es dabei und wenden wir uns dem Ball auf dem Rasen zu.
Ja, und ich würde sagen, damit wir hier einen schönen thematischen Schnitt haben, auch mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, wir nutzen unseren heißgeliebten thematischen Trenner und schieben hier jetzt einfach mal zu einem etwas früheren Zeitpunkt das VBH-Quiz ein und machen danach dann alles, was mit dem Thema und dem Bereich Fußball zu tun hat. Deshalb an dieser Stelle auf zum Quiz.
Das Quiz. Also wir haben ja schon echt vieles ausprobiert, nach 112 Folgen, glaube ich, sind das jetzt. Deswegen habe ich jetzt was Neues mitgebracht oder versucht, was Neues mitzubringen. Ich spiele auf langen Autofahrten, früher mit meiner Family, jetzt mit meiner Freundin, immer Länder oder Städte nach dem Alphabet. Also wir gehen um die Reihe rum und dann sagt einer Ankara, Berlin, Canberra, so. Ihr beide macht das jetzt gegeneinander mit Fußballspielern. Oh. Und es gilt nur der Nachname. Also zum Beispiel Bastian Schweinsteiger wäre bei S und nicht bei B.
Krass.
Nur wie ihr zwei? Ihr kriegt von mir jedes Mal 10 Sekunden Zeit zu überlegen. Und der Erste, dem kein Spieler mehr einfällt, der ist halt raus.
Richtet sich das jetzt nach einer Kategorie?
Nee, generell Fußballspieler. Also du kannst von
Profi.
Paolo Rossi, ja, es müssen schon Profispieler sein. Ich würde sagen, ihr wisst mehr oder weniger, wen wir kennen. Also Walle, wenn du einen Reservespieler von Schalke nennen willst, dann zählt es leider nicht. Noah, für dich gilt auch, du darfst nicht den Sohn von Nils Petersen nennen.
Zählt Alexander Walke?
So was. Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Wir spielen jetzt das einmal nur oder sagst du, okay, diesmal geht's um Stürmer oder nee, spielen wir jetzt das einmal?
Nur einmal und wie gesagt, ich glaube, die Herausforderung sind halt eben diese 10 Sekunden, die ihr habt.
Ich verstehe nicht, warum du nicht mitspielst.
Weil ich das Quiz mache. Und ich habe mir Spiele aufgeschrieben für jeden Buchstaben.
Ah. Hey, das ist die Arbeit, die er geleistet hat, der Mann.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, wo war da jetzt die Arbeit?
Nee, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn ihr an einen Punkt seid, wo es nicht mehr weitergeht,
dann kann Hannes flexen.
Genau. Ich mache jetzt da direkt mal Understatement, ich bin unfassbar schlecht in sowas. Ich habe neulich in Stadtland-Fluss-Fußball-Version gespielt, ich war brutal schlecht.
Dann passt es ja generell zu dem Tonus in unserem Podcast. Also, ihr fängt an, wir sind VBH, deswegen V fängt an, mit dem Buchstaben A.
Arnautovic.
Bella Kotta.
Weiter geht's.
Cissé.
Sebastian Deißler.
Stark.
Nur Vorname oder nur Nachname oder was?
Macht's mit beidem. Ich hätte gesagt nur Nachname, aber macht's mit beiden. Ist vielleicht einfacher so.
Emil Forsberg.
ABCDE. EF, ne?
F, ja.
Sebastian Freis.
G, bin ich. Gündogan.
Mike Hanke.
Ilkay Gündogan.
Nein. Nee, zurück. I, einer mit I, einer mit I, einer mit I.
Ivan Rakitic.
Okay. H-I-J. Noah, du mit J. Ich glaube, Noah ist raus.
Nee, der ist schon noch da, der überlegt.
Der Google.
Brian J. Das sind aber lange 10 Sekunden.
Ja. Halt, ich bin hier rausgeflogen gerade, Mann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hast du so ein bisschen raus. Du hast noch 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mann, das ist so unfair hier. Warte mal, ganz kurz.
Jeremy Frimpong.
Ja. So. Okay, ja.
Kevin Campbell, Junge.
Ja, das.
Jetzt, wir können ja mal über X, Y, Z noch kurz sprechen, oder?
Xaver Schlager.
Ja, mit Nachname fällt mir da keiner ein. Mir fällt nur Sherdan Shaqiri noch ein mit
Zinedine X. Zinedine Zidane mit Z.
Y, wer gibt's denn da?
Zidane ist nicht mehr aktiv. Du hast gesagt aktiv, oder?
Nö, habe ich nie gesagt.
Ah, okay, gut.
Ich spiele ja jetzt letztens übrigens bei FBref, die Statistikseite, von der Mo auch seine Quellen hat, gibt so einen Footy-Grid. Das ist ja dieses 3x3. Was man auch bei Tic-Tac-Toe hat, das ist wirklich so schwer und ich habe es jetzt ein paar Mal Tage lang gespielt, das ist wirklich der Hammer. Müsst ihr auch mal reinprobieren, das ist echt cool.
Also es ist reingeschickt, das habe ich probiert und es war tatsächlich fucking schwer. Ich musste irgendwie so Eintracht Frankfurt und, keine Ahnung, sagen wir mal Fiore machen und also es war schon sehr anspruchsvoll.
War es das jetzt mit dem Quiz oder was ist da
ja,
jetzt
ja, das war es mit dem Quiz.
Das war das Quiz,
ja.
Wahnsinn. Aber dann komm, danke Hannes erstmal an dieser Stelle. Dann habe ich nämlich auch noch was dabei. Ich hatte nämlich auch eine grenzgeniale Idee. Nicht wirklich ein Quiz, aber das ist gut, weil wir hatten quasi den Quiz-Charakter jetzt schon. Und ich habe mir das überlegt, nächste Woche mitzubringen. Aber wenn wir doch jetzt gerade eben ein Minütchen Zeit haben, dann würde ich gerne mit euch darüber sprechen. Und zwar, ich habe es ja gerade schon erzählt, ich war mit meinem neuen besten Freund Ennis am Wochenende in Rom. Und immer wenn ich in so Städten bin, die mehrere Fußballvereine haben, das kenne ich ja nicht als gebürtiger Ulmer, dann denke ich mir so ein bisschen, von wem wäre ich hier eigentlich Fan? Also da sind wir ja irrational, wir haben ja keine Erklärung dafür wirklich, sondern das ist ja mehr so ein Gefühl, warum man jetzt bestimmte Sympathien für den oder für den anderen Verein hat. Und deshalb jetzt mal so, ich versuche mir im Kopf spontan so ein paar Städte zu überlegen, wo es mehrere Vereine gibt. So, die Frage jetzt einfach freischnauze an euch direkt. Was ist so die erste Idee, die euch einfällt? Von wem werdet ihr in dieser Stadt Fan? Habt ihr das Prinzip verstanden?
Ja, und ich würde gleich sagen, wenn du jetzt über Rom sprichst, natürlich AS Rom wegen Totti.
Für mich auch.
Das wäre auch mein erstes Ding gewesen. Ich wäre jetzt auch direkt auf AS Rom gegangen.
Wegen Hummels auch, oder? Und wegen Ranieri.
Auf gar keinen Fall. Also nee, nicht wegen Hummels bei mir. Ja.
Aber wir könnten ja eigentlich auch Lazio sagen wegen Klose.
Oder Ciro Immobile. Also ich kann das mal, wir machen das einfach mal, jeder nennt jetzt eine Stadt einfach und sagt dann, also in der Reihenfolge würde ich sagen,
ja, dass okay.
es nicht mehr geht.
Ja.
Ich mache weiter mit Lissabon und da wäre ich von Benfica natürlich der Fan.
Ja, ihr könnt euch denken, warum ich für Sporting bin.
Ich bin auch für Sporting, aber bei mir irrational wieder, ich finde das Trikot geil. Schon immer.
Das ist natürlich totaler Quatsch. Walle. Nee, wer hat denn die nächste Stadt?
Hannes, du, komm, hau einen raus.
Mailand.
Ganz schwierig. Boah,
wird euch überraschen, aber ich bin Inter. Ich bin Team Inter. Aber auch da wegen ästhetischen Gründen irgendwie. Ich finde die Trikots, die Ronaldo damals anhatte, einfach unglaublich nice.
Inter Mailand hat mich, als ich 10 oder 11 Jahre alt war, zum Heulen gebracht, weil sie gegen Bayern gewonnen haben. Dementsprechend gilt meine Sympathie im AC Mailand.
Ich bin auch bei AC Mailand, einfach wegen dem Team, das sie mal hatten mit Ronaldinho, ja. Kaká, etc. Das war schon
geil. Es ist tatsächlich sehr schwer und bei mir shiftet das manchmal auch. Also ich habe da jetzt auch keine klare Antipathie gegen AC, sondern irgendwie Inter Mailand, wir waren auch beim Spiel, das ist irgendwie, kommt vielleicht auch dazu.
Ja.
Sind irgendwie auch, keine Ahnung, so viel Unterschied gibt es da, glaube ich, auch gar nicht bei den Vereinen mittlerweile mehr.
Boah, sag's mal in dem Inter-Fan.
Ich finde, das ist ultra witzig, weil ich glaube nämlich, dass für uns ist das jetzt hier manchmal so eine klare Sache. So, Hannes sagt so safe Sporting, du sagst safe Benfica, Hannes und ich sagen beide safe Mailand, du sagst für mich ist es Inter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie unsere Hörer oder ein paar unserer Hörer zu Hause sitzen, die sich so geisteskrank aufregen und sagen, wie kann man da Sporting sagen? Und das ist, glaube ich, das Witzige daran.
Also in München bin ich zum Beispiel für 1860.
Bin ich auch.
Als ob ihr die jemals spielen gesehen habt.
Aber das ist
befangen. Ich kenne auf jeden Fall mehr, mehr 1860-Fans als Bayern-Fans, muss ich sagen.
Nee, das kann ich auf gar keinen. Ich kenne keinen einzigen 60-Fan.
Ich kenne auf jeden Fall zwei 1860-Fans sehr gut und die, da bin ich dann schon sehr für 1860.
Bei München ist ja Hannes absolut befangen. Kommen wir mal zu einer etwas neutraleren Stadt, London.
Wollte ich gerade sagen, starker Punkt. Bei mir tatsächlich Chelsea. Ich fand
spannend.
Didier Drogba krass, ich fand Lampard krass, ich war ein bisschen zu jung für Michael Ballack, als er noch bei Chelsea war, aber Hazard war zu seiner Zeit schon fucking stark und es hat einfach Bock gemacht, dem zuzuschauen.
Gehe ich absolut mit, irgendwie Chelsea hat einen Vibe, auch mit Thomas Tuchel natürlich iconic.
Spannend, bei mir ist das Arsenal. Für mich ist es irgendwie, ich habe auch irgendwie ein Arsenal-Trikot rumliegen bei mir daheim. Ich weiß nicht, ich fand Arsenal irgendwie schon immer cool, außer also mit Thierry Henry und so. Poldi, Özil, Mertesacker.
Ich finde London ist ein bisschen unfair, weil es ja mehr als zwei Clubs gibt. So. Also finde ich dann ein bisschen schwieriger.
Seid ihr noch ready für einen?
Ja.
Für einen letzten?
Gerne.
Glasgow.
Celtic. Ja.
Kenne ich fast zu wenig. Ich weiß nicht mal genau gerade, wie das Rangers-Trikot aussieht. So.
Blau.
Aber wahrscheinlich gehe ich auch eher mit Celtic. Die haben ja auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett daneben irre, hat doch auch Nicolas Kühn da jetzt gespielt, oder?
Und gegen Bayern krass stark performt.
Genau, das war doch Celtic, oder?
Ja.
Ja, das ist schon geil, da gehe ich auch mit Celtic.
Ich bin auch bei Celtic, einfach auch wegen des Looks. Bin ich da. Wappen, Trikot, sieht einfach geil aus. So. Ich finde allgemein so die Kombi Grün-Weiß eigentlich ziemlich geil, der Trikots.
Ah, da bin ich nicht 100% bei dir, aber ich glaube, hier dürfen wir uns jetzt nur nicht auf objektive Beurteilung verlassen.
Eine Stadt mit coolen Vereinen haben wir noch, nämlich Istanbul.
Richtig.
Oh!
Also da ist bei mir, muss ich sagen, tatsächlich, da kannst du dich echt, also wenn da, eigentlich darf man sich da nicht äußern, ne?
Ich würde sagen, ich
wäre aber so ein bisschen zu Fenerbahce irgendwie, ich weiß nicht wieso.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß von einem Gala-Fan, der uns zuhört und er hat mich auch ein bisschen auf diese Gala-Seite gebracht und vor allem haben wir ein bisschen Mourinho gehatet bei Fenerbahce, weil er der wirklich mehr rumgepöbelt als gecoacht und deswegen auch wegen Drogba und Muslera und Snyder tendiere ich zu Gala.
Ja. 1:1, genau das wollte ich auch sagen, Hannes. Ich bin auch bei Gala. Auch iconic Trikot einfach. Sieht auch immer geil aus.
Ich bin, ich bleib bei Fenerbahce. Vor allem wegen unserem geliebten Christoph Daum.
Ja, aber nice. Schöne Kategorie. Ich hoffe, ihr hattet kurz Spaß daran, mal drüber nachzudenken. Ich hatte da auf jeden Fall eine Heidenfreude daran.
Bei Freiburg, Freiburger FC oder SC Freiburg?
Ja, Freiburger FC.
Danke, Noah. Ich hatte auf jeden Fall Spaß
daran. SC Freiburg oder PTSV Jahn Freiburg?
Jahn Freiburg.
Jawohl! Sorry, Walle, jetzt habe ich es dir.
Sehr gut.
Ja.
Sind wir fertig? Gut, danke.
Jetzt so.
Ihr Lieben, haben wir genug philosophiert über Basketball und buchstabierende Fußballspieler und wo wir von wem gerne Fan wären, kommen wir doch jetzt endlich mal zur Bundesliga. Lass uns doch jetzt wirklich mal über den Spieltag reden. Und zwar ist der Spieltag diese Woche gestartet. Oh, ich habe jemanden vergessen. Brian, ja, ich merk's.
Ja. Wir dürfen, ich mach's kurz.
Heute ist irgendwie alles anders. Brian, es tut mir
heute
leid.
Heute ist alles anders. Es ist gar kein Problem.
Nee,
ich will ja nicht unsere ZuhörerInnen enttäuschen, dass wir dann tatsächlich nicht über den, das ist schon auch mir wichtig, dass das nicht untergeht dann kurz. Aber machen wir es kurz, Kicktipp aktuell. War schwer zu tippen. Ich war zeitweise richtig weit oben und dann wieder richtig weit unten. Hannes hat sich vorbeigesneakt, ist jetzt tatsächlich auf Platz 10 mit 4 Punkten Abstand auf mich. Aber Walle, ja, 5 Punkte zu mir. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auf Platz 1 dürfen wir weiterhin Schminz begrüßen. Neu ist Johannes Kannes und El Coppo. Natürlich ganz liebe Grüße nach Köln. Und ich weiß nicht, wo Hannes gerade sitzt, aber auch da liebe Grüße. Und Tagessieger ist Julius, aber den kenne ich leider nicht. Das müsst ihr vielleicht beantworten, wer das ist.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht, wer das sein könnte. Also vielleicht ist es unser Julius, der hier mal zu Gast war, aber das wage ich zu bezweifeln.
Nee, das ist es ja, glaube ich, nicht laut E-Mail.
Datenschutz wird bei uns groß geschrieben.
Ich habe eine Vermutung. Ein Pulver, ehemaliger, ich weiß nicht, ob ehemalig, also ich weiß nicht, ob er mittlerweile seinen Bachelor in der Tasche hat, aber ich glaube, es ist ein Pulver.
Wie auch immer, liebe Grüße gehen raus und ganz liebe Grüße, da müssen wir mal die Daumen drücken. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Paul im Werder-Trikot, der uns auch beehrt hat bei unserer 100. Folge. Der ist gerade in Konstanz und hat sich sein Schlüsselbein gebrochen, nachdem er vom Rennrad geflogen ist. Also wir haben ja auch mal ein bisschen drüber gesprochen. Passt auf, weil er jetzt auch, wenn du dir ein neues Rad holst. Ich, Pete Crouch, mach's gut und ich wünsche dir ganz liebe Besserungen und ja,
liebe,
ich weiß, dass er das hört.
Grüße. Ich muss an der Stelle zu mir sagen, ich glaube, ich habe ein schlechtes Gefühl bei meiner Kicktipp-Saison dieses Jahr. Ich glaube, das wird nichts.
Ist ja nicht so, dass die letzten richtig krass waren.
Ich glaube, ich mache dieses Jahr den Brian. Also ich glaube, ich bin dieses Jahr das Schlusslicht.
Aber du warst ja dafür in der Europameisterschaft gut letztes Jahr.
Also ich bin eine Turniermannschaft.
Du bist der Thomas Tuchel des Tippens, bist du.
Ich finde es krass, dass ein paar Leute wirklich Punkte, also volle Punktzahl bekommen haben, weil Bayern 5-0 gewonnen hat. Ja, also das finde ich stark.
Ja, aber es war irgendwie auch abzusehen, oder? Also wir hatten dagegen, also da muss man mal vielleicht die Leute loben, die gegen Bayern getippt haben. Das war, glaube ich, nur 3 Bälle VWH und der ist auch auf dem letzten Platz.
Ja, das ist recht. Das selten dämlich, sorry.
Ihr Lieben,
Niklas,
vergesst
aus,
weiterhin.
Aus Konstanz.
Vergesst bitte weiterhin nicht zu tippen. Tippt weiter fleißig mit in unsere illustren Runde. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt kommen wir endlich zum Bundesligaspieltag, der letzte Woche Freitag schon gestartet ist mit einem sehr freitagsuntypischen Spiel. Leverkusen gegen Frankfurt. So Begegnungen kommen freitags nur zustande, wenn die europäischen Wettbewerbe noch nicht gestartet sind. Umso schöner ist es, dass Leverkusen tatsächlich einen wunderbaren Einstand hatte mit ihrem neuen Trainer, den man wie ausspricht?
Absolut keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, du machst es.
Kaspar Hjulmand.
Okay.
Ja.
Also Kaspar.
Kaspar. Irgendwas.
Julian,
ja, also irgendwas in die Richtung. Danke, lieber Brian. Einfach ein Kosmopolit, der Mann. Ja, perfekter Einstand, oder?
Ich hab's schon in unsere Gruppe geschrieben. Auch wenn es nicht zu 100% auf Leverkusen zutrifft, Totgesagte leben länger. Wir haben uns ja alles.
Ich wusste nicht, auf welche Mannschaft dieser Spruch zutrifft.
Eigentlich habe ich mich natürlich, ja, safe auf Bremen, weil, also wir haben ja Bremen auseinandergenommen im Rahmen dieses Podcasts. Aber Leverkusen auch ein bisschen, wo wir gesagt haben, so boah, jetzt Umbruch, alle Spieler weg, von Frimpong über Xhaka und Wirtz, whatever. Ich find's stark, weil Frankfurt war ja eine Mannschaft, die wir hoch gelobt haben. Das heißt, die eine Mannschaft ging ins Rennen mit reichlich Lorbeeren, die anderen mit kompletter Demoralisierung. Aber ich habe das Gefühl, so ein neuer Coach bringt echt meistens, zu 99% der Fälle, frischen Wind. Und wir haben es ja schon extremst oft erwähnt, die können ja alle kicken. Also das sind ja Spieler, die Millionen damit verdienen. Und dementsprechend hat es mich jetzt nicht komplett überrascht, dass das die gewonnen haben, dass es letztendlich 3-1 ist mit zwei Spieler weniger. Natürlich der eine erst ab der 92. Minute, aber das finde ich schon sehr stark und halt krass schwach von Frankfurt.
Brian, gehst du mit? War es wirklich Frankfurts Schwäche oder war es am Ende des Tages auch Leverkusens Stärke? Also was überwiegt denn hier an dieser Stelle?
Boah, das ist ganz schwer, finde ich. Ich muss ehrlich sagen, dass, also ich gehe da mit Hannes mit, es ist ja schon klar gewesen, dass Leverkusen da auch trotz der Verluste jetzt keine schlechte Mannschaft hat und ja auch aufgrund der merkwürdigen Trainerkonstellation so desaströs gestartet ist. Das waren ja auch teilweise Spiele wie gegen Bremen, die sie dann 3-3 spielen, wo sie 3-0 führen. Also keine Ahnung, wo vielleicht jetzt, wenn sie das normal zu Ende spielen mit einem normalen Trainer, dann auch gar nicht die Diskussion da ist, dass es ein schlechter Saisonstart ist. Das heißt also einfach, es war generell einfach vielleicht sehr unterschätzt. Jetzt muss man natürlich schauen bei Frankfurt. Es ist natürlich relativ krass, dass dann so, sage ich mal, der Favorit der Saison auf den zweiten Platz dann doch relativ früh dann stolpert. Auch, und da muss man jetzt auf die Statistiken doch kurz schauen, relativ deutlich, finde ich. Mhm. Aber ich finde es zu früh, da jetzt zu sagen, gut, das läuft nicht und bla 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 und so weiter. Also, ja.
Nee, das finde ich auch auf jeden Fall zu früh.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen Realitätscheck, okay, Frankfurt ist vielleicht auch noch nicht doch diese unglaublich hochgehypte Mannschaft, die wir jetzt da draus gemacht haben. Vielleicht muss man da auch nochmal eben den Realitätscheck haben. Okay, sie sind schlagbar, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie oben mitspielen werden. Genauso wie vielleicht jetzt doch Leverkusen oben mitspielt. Aber ich habe immer das Gefühl, diese Saison die zieht sich so. Man hat jeden Spieltag hat man das Gefühl, man macht eine Hyperreaction und ist wieder bei einer Hyperreaction. Also es ist wirklich, wir müssen echt abwarten, dass wir jetzt nicht zu viel rauspulvern, bevor dann die Saison eigentlich mal losgeht.
Nee, also jetzt hier mit den großen Keulen rumschwingen würde ich auch nicht. Nichtsdestotrotz gehe ich bei Hannes mit, dass ja oft tatsächlich neue Trainer einfach nochmal einen Effekt bringen können. Und ich glaube, dass Simon Rolfes hat ja auch gesagt, sie hoffen sich vom neuen Trainer, dass er so ein bisschen die Mannschaft wieder so vereint, dass man wieder so ein Wir-Gefühl entsteht in der Kabine, also jetzt paraphrasiert. Und ich glaube, dass da mit Kasper Heulund, vielleicht sogar der richtige Kandidat, gefunden werden konnte, auch wenn wir ja eher andere Namen gehandelt haben hier in dieser Runde. Mit Blick auf das Spiel, ja, absolut. Guter Einstand. Ist mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man zu Hause mit einem 3-1 gegen Frankfurt eigentlich eine Top-Mannschaft zum Zeitpunkt der Saison gewinnt. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass auf dem Papier Frankfurt ja also mit 61% Ballbesitz schon mehr Spielanteile hatte. Aber dann daraus, um jetzt hier mal kleiner Gruß an Mo da draußen, nur 0,65 Expected Goals erzielen konnte. Also das ist natürlich schon spannend. Gleichzeitig sind natürlich die drei Tore von Leverkusen alle drei Standardsituationen. Das sind zwei direkte Freistöße und ein Elfmeter. Wir wissen nicht, wie das Spiel ohne diese Standardsituation ausgegangen wäre, weil aus dem Spiel heraus haben sie nämlich auch nur 0,8 Expected Goals. Also auch wiederum sehr spannend. Ne? Also dementsprechend würde ich diesem Spiel jetzt in beide Richtungen nicht zu viel Bedeutung zumessen.
Ich finde es eigentlich auch sehr stark in Hinsicht auf die ganzen Spiele, die jetzt kommen für Leverkusen. Weil wenn wir auf die nächsten drei Spiele schauen und mit dem hier vier Spiele, also die ersten vier Spiele von Kasper, war das mit Abstand das schwierigste Spiel. In der Champions League geht es gegen Kopenhagen, dann ein extrem demoralisiertes Gladbach und dann gegen Pauli. Kann sein, dass Pauli ein bisschen unangenehm wird, aber an sich, wenn man die vier Spiele sich anschaut, war Frankfurt mit Abstand der schwierigste Gegner. Und den so souverän besiegt zu haben, ich glaube, das gibt einfach jetzt einen Mega-Impuls für den Trainer, für den neuen Trainerstab und auch für das Team. Natürlich müssen sie jetzt gucken, wie diese zwei rot gesperrten Spieler ersetzen, weil so ein Andrich ist ja schon einigermaßen Gesundheit. So ein Andrich ist ja schon relativ wichtig im Leverkusener System. Aber ich bin gespannt. Und ich wollte auf einen Spieler zu sprechen kommen. Vielleicht haben wir dafür 30 Sekunden. Johnny Burkhardt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das Gefühl, bisher habe ich ihn noch nicht so richtig erlebt bei Frankfurt. Er spielt nicht schlecht. Er war schon erfolgreich. Aber ich habe das Gefühl, dass das scheint nicht zu 100% zu harmonieren.
Ja, also da auch hier jetzt an dieser Stelle bin ich wieder bei Brian, da jetzt nach drei oder vier, was haben wir jetzt, vier Spieltage gespielt, da jetzt
drei
Spieltage gespielt, da jetzt zu viel Aussage zu treffen, ist schwierig. Was man natürlich sagen kann, ist, dass Transfers wie Can Usun oder Ritzdoğan in Frankfurt eben vergleichsweise mehr eingeschlagen sind. Das kann man sagen. Nichtsdestotrotz wissen wir ja auch nicht, wie viel Mehrwert er für das Frankfurter Spiel jetzt über das Generieren von Torchancen hinausbringt.
Ja, aber gut, zum Beispiel Can Usun hat eine Saison gebraucht. Der war letzte Saison auch noch nicht dieser Keyplayer, den er jetzt ist, diese Saison.
Stimmt.
Zum einen und zum anderen hatte Johnny Burkhardt auch noch mal ein Spiel, wo er verletzt war. Also da, sag ich mal, seine Achillesferse, also symbolisch gesprochen, dass die wieder eingeschlagen hat. Und ich glaube, dass Johnny Burkhardt, wenn er in Topform ist, auf jeden Fall dem Team weiterhelfen kann. Es kann sein, dass es aber noch ein paar Anlaufschwierigkeiten braucht. Wie gesagt, auch sein Körper, glaube ich, da nicht immer ganz mitspielt. Aber ja, du hast schon recht, es ist vielleicht nicht ganz der erhoffte Impact-Faktor wie jetzt ein Hugo Etiquette. Die Frage ist halt, ob so ein Spieler dann den einfach auch 1:1 ersetzen kann oder sich einfach mal ins System noch anpassen muss. Ich meine, mit Ritzdoğan hat ja schon ein Spieler, sag ich mal, performt und ich glaube, da können die trotzdem zufrieden sein.
Hast du denn da noch einen Take dazu, Hannes, oder warum hast du das Thema so offensiv angesprochen?
Weil es ein Spieler war, von dem ich kurz dachte, dass er der Kane-Ersatz werden könnte beim FC Bayern. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Noah, und auch du, Walle, aber ich habe es gerade so ein bisschen diese Saison, halte ich auch schon nach Spielern, die sich gegen den FC Bayern entschieden haben. Okay, Burkhardt war nie im Gespräch, aber so ein Wirtz, auf dessen Statistik gucke ich ja schon sehr, sehr genau. Und wenn die Spieler dann unter der Erwartungslinie performen, dann ist es etwas, was mich ein bisschen nicht freut, aber wo ich mir denke, so, ah, selber schuld. Und Burkhardt war eben halt einfach dieses Ding.
Du willst uns einfach nur sagen, du hast so einen kleinen inneren Uli Hoeneß.
Nee, so pervers nicht, aber ich denke mir bei allen, die nicht den Schritt zu Bayern gemacht haben, so ja, selber schuld.
Und wie sehr tat es dann weh, dass Woltemar, der am Wochenende direkt mal genetzt hat?
Ich habe mich sehr für ihn gefreut, weil ich war ja nie ein Verfechter von Woltemar zu den Bayern. Also ich habe ja das immer sehr, sehr kritisch betrachtet. Und es freut mich für ihn, also mich freut es, dass ein teurer deutscher Spieler performt, während der andere halt gar nichts schafft.
Das hat mich tatsächlich auch sehr gefreut und ich glaube, der passt da auch ganz gut hin in die Premier League mit seinem Auftreten und mit seinem Vibe. Ich glaube, er hat auch direkt schon einen Song, also wie gesagt, wie angekündigt, gut eingeschlagen. Jetzt muss er natürlich diese Konstanz halten, aber ich glaube, das schafft er schon.
Das ist schon ganz nice in England. Also ich meine, es wird ja echt immer viel darüber gesprochen, wie außerhalb von Deutschland die Fankultur ein bisschen abnimmt, aber dass die Engländer für jeden Spieler oder auch oftmals aus dem Spiel heraus so ein Lied dichten, finde ich schon sehr geil.
Ja, das ist stark. Also das ist auf jeden Fall iconic.
Ja, kann ja sein, dass der eine oder andere das erlebt noch am Ende dieses Jahres.
Ja, Hannes plant einen kleinen London-Ausflug. Noah, falls du dich anschließen möchtest.
Ich war ja vor 2 Jahren in London.
Ah, okay, schon, muss man nicht mehr hin.
Naja, ich kann natürlich erst hin, wenn ich Geld verdiene, weil es zu teuer ist sonst.
Ja, ja,
das stimmt. Weiß ich nicht, ob ich das Ende des Jahres. Bevor ich, glaube ich, richtig Geld verdiene, sieht mich England nicht.
Wir machen Low Budget, wir geben nur Geld für Fish and Chips und Pints aus.
Als ich an der Destille am Samstag Fußball geschaut habe, das war ganz lustig, haben wir einen Typen kennengelernt aus Hamburg, der hat uns zu sich zugesetzt, war sehr sympathischer Typ und der war Fan von Altona 93, Regionalliga-Club aus Hamburg, bei dem auch schon Walter Frosch gespielt hat, also wirklich sehr iconic Team. Und da ist der Eintrittspreis noch bei 7 Euro. Also
Walter Frosch hatte ja zeitgleich unterschrieben bei Altona 93 und dem FC Bayern.
Ja, wie auch immer. Das wollte ich nur noch anbringen. Das ist immer schön, wie man wieder Fußball verbinden kann dann da.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade lang gebraucht, bis ich den Bogen gecheckt habe von Altona 93 zu unserem kleinen London-Ausflug. Naja, never mind.
Ist billiger.
Ist billiger, wo man auch darauf achtet, dass sie billig ist, ist im Schwaberländle. Und da gab es ja ein kleines Derby an diesem Wochenende, wie Noah es bezeichnet hat. Und in mir hat sich alles gedreht und gewendet, wenn man es so
benennt. Ihr habt doch extra ein Anführungszeichen gemacht.
Es ist ein Baden-Württemberg-Aufeinandertreffen. Mehr oder weniger würde ich das auch nicht bezeichnen. Die Badenser gegen die Schwabe. Und,
aber was
ich würde
ist
mal
denn
sagen,
sonst außer ein Derby? Also jetzt mal ganz kurz, was hast du jetzt dagegen?
Territoriell hat es schon den Charaktereigenschaften eines Derbys, würde ich sagen, aufgrund des Territoriums. Aber es gibt ja überhaupt keine Feindschaft. Doch, aufgrund des Territoriums
Stuttgart und Freiburg sind arschweit auseinander.
Ja, aber es ist im selben Bundesland. Es geht ja schon oft darum, wer die herrschende Macht ist im Bundesland.
Ja, und ich finde auch historisch betrachtet war ja Freiburg die Hauptstadt des Badener Staates bevor der praktisch zusammengelegt wurde 1956. Also
wie auch würde ich mal bitte gerne eine Umfrage starten in unserer Community, ob Freiburg gegen Stuttgart dann tatsächlich als ein Derby zu bezeichnen ist. Ich verstehe das an deiner Stelle, Noah, weil ihr habt halt kein Derby. Deshalb verstehe ich, dass du ein Bedürfnis danach hast.
Ja, ich glaube auch so Spieler wie Christian Günther, die sind da schon so wichtig. Der ist schon wichtig, dass sie die Württemberger besiegen.
Naja, wollen wir doch mal über das Spiel reden. Tatsächlich ein glückliches Ende am Ende für die Badener. Auch wenn Stuttgart erstmal furios gestartet ist mit Hannes Lieblingsspieler ins B. Also starkes Tor, oder?
Ja, kann man nicht viel sagen, war schon ein Brettchen.
Ich saß neben Nils, ein Kumpel von mir, der mich besucht hatte, Stuttgart-Fan, einer von den wohlbekannten Stuggis, die ich hier häufiger zitiere, und der meinte dann so, okay, wenn Demirovic Traumtor macht, Hannes Walle, du weißt Bescheid von letztem Jahr, dann gewinnt Freiburg 3-1, und da sollte er recht behalten. Wir saßen damals bei Steffke im Garten.
Ich wollte es gerade sagen. Ja.
Haben die ersten Spieltag zusammen in der Sonne geguckt. Der Pool hat neben uns geplätschert und da hat Freiburg dann 3-1 noch gewonnen.
Stimmt.
Also natürlich für mich war natürlich ein tolles Ergebnis. War wichtig auch zu gewinnen jetzt nach diesen ersten zwei Spieltagen, mal zu zeigen, was man drauf hat. Und natürlich den perfekten Einstart für Igor Matanovic, der sich nicht nur selber aufgestellt hat auf seinem Kickbase-Account und damit 200 Punkte macht, sondern eben auch wirklich sehr gut gespielt hat und auch Derby Sherhand getroffen hat. Also das ist natürlich für uns Freiburger, das ist 10 von 10 natürlich der Tag.
Ich würde sagen, ja, man hat ein bisschen das Gefühl, irgendjemand im Freiburger Trainerstab hat sich unsere letzte Folge angehört, weil wir ja schon ein bisschen kritisch waren mit den Freiburgern aufgrund dieser absoluten Klatsche, die sie sich eingefahren haben gegen Köln. Deswegen freut mich sehr und als halber Partner bin ich auch immer so ein bisschen Sympathisant für die Mannschaften aus der schöneren Ecke aus Baden-Württemberg.
Boah, Alter.
Sowas
kann man nicht sagen. Wahnsinn. Naja, ich würde gerne euren Dialekt beleidigen, aber mir wurde gesagt, dass man als Schwabe, was das angeht, in einem großen Glashaus sitzt. Wie groß ist denn die Hoffnung in die zwei Neuzugänge, die jetzt natürlich da zugeschlagen haben am Wochenende? Also ist da jetzt wirklich, siehst du da so ein bisschen Halsbringer-Mentalität, was vor allem jetzt den Offensivfußball im Breisgau angeht?
Also bei Derry Sherhand würde ich ein bisschen, sag ich mal, Pole machen, weil da ist ja auch auf der Position von Grifo. Das heißt also, er spielt
ganz kurz,
auch nicht
nur
so
ganz
viel.
Kurz, Brian, ich glaube, Hannes und ich und vielleicht so eine Handvoll Zuhörer wissen, was es mit Pole auf sich hat. Vielleicht musst du das kurz erklären.
Pole, erstmal ruhig Blut so ein bisschen in dem Sinne.
Sind Leute also, aus Polen.
Nee, also die Position ist ja natürlich erstmal besetzt von Vincenzo Grifo, der da auch nächstes Spiel wieder starten wird. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr gut. Zu Matanovic muss ich sagen, das ist tatsächlich, ich würde jetzt Heißbringer nicht sagen unbedingt, aber es ist, man hat gemerkt bei den anderen Spielen, Freiburg ist ja eine Mannschaft, die sehr viel mit Flanken kommt und dann ist es auch gut, sag ich mal, einen Spieler zu haben, der vielleicht auch mal den Ball festmachen kann im Strafraum. Und deshalb glaube ich schon, dass ein Spieler wie Igor Matanovic gerade jetzt auch bei so einem Einstand durchaus das Selbstvertrauen hat und da vielleicht mal ein paar Buden reinzimmert. Weiß ich jetzt nicht, ob der Wunder weiß, was für Fähigkeiten jetzt mitbringt, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall etwas besser werden.
Auf jeden Fall hat er sich mit einem Doppelpack beim Einstand direkt mal die Herzen der Fans gesichert.
Besser geht's ja nicht.
Wer sich keine Fanherzen mehr sichern wird, ist der bereits angesprochene Gerardo Seoane, in diesem Podcast auch als Seoane schon bezeichnet wurden.
Ja, Junge, jetzt Gladbach.
Gladbach ist schon krass. Gladbach blamiert sich zu Hause gegen die Jungs von der Weser gegen Werder Bremen, die wir alle schon, wie Hannes vorhin angedeutet hat, für tot gesagt akkreditiert haben. So. Und jetzt gab es eben den großen Kracher gegen Gladbach. 4-0 ging es am Ende aus und Gerardo Seoane muss die Segel einlegen oder wie man auch immer sagt. Wie sagt man
endlich
denn?
Segel streichen.
Ich glaube, ich habe jetzt gerade hier in einer Anmoderation 14 Sprichwörter falsch gesagt.
Also, aber ja, mich freut es, dass ich ein bisschen abfärbe. Nee, ich wollte sagen, es nervt mich brutal, wie falsch ich lag mit meinem Tipp, dass RB Leipzig als Erster ihren Trainer entlässt, weil mittlerweile sind zwei gone und meiner ist noch nicht dabei.
Ja, vor allem hat deiner eher Argumente am Wochenende gesammelt für seinen Verbleib.
Ja, aber
darüber wollen wir
ja, sorry.
Darüber wollen wir, ja, Darüber wollen wir aber gar nicht reden. Wir bleiben ja eben bei Seoane, den Brian schon eher früher abgeschrieben hatte.
Richtig. Das ist bitter. Ich hatte den tatsächlich als ersten abgeschrieben. Und wenn Ten Hag nicht so ein vollkommener Vollidiot gewesen wäre, dann hätte ich zumindest diese 4 Bonuspunkte einmal einstreichen können. Ich muss ja sagen, dass ich Seoane schon letzte Saison auf dem Schleudersitz hatte. Ich glaube auch nicht persönlich, dass er wirklich ein guter Trainer ist, zumindest was Menschenführung angeht, so was man da mitbekommen hat. Und deshalb hat es mich jetzt auch nicht gewundert. Ich freue mich vor allem, also ich würde auch gerne noch darüber reden, dass Bremen einfach 4-0 gewinnt. Da freue ich mich einfach, dass die nicht diesen Abstiegskurs haben. Ganz ehrlich, ich mag Bremen, habe sehr große Sympathien für diesen Club und auch für den Trainer und auch für die Transfers, die sie jetzt noch gemacht haben. Deswegen freue ich mich irgendwie so ein bisschen, dass sie da ein bisschen dagegen wenden konnten. Und vielleicht auch doch gar nicht so eine schlechte Saison, wie jetzt vorhergesagt haben.
Ich meine, wir haben echt viel Schlechtes über Bremen gesagt in diesen ersten zwei Spieltagen. Aber du hast gerade die Transfers angesprochen. Ich finde, der Star-Transfer, der auch am Wochenende sich gezeigt hat, ist eben dieser Samuel Mbangula, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, links außen, gekommen von Juve für 10 Millionen, was für Werder Bremen-Verhältnisse ja schon sehr stark ist. Aber der hat gleich sein Impact gezeigt und ist halt einfach ein Pfeil schnell, gut am Ball, gute Abschlüsse. Ich glaube, da werden die Bremer noch viel Freude an ihn haben. Und ich muss sagen, mich freut es auch immer für Werder Bremen, weil in meinen Anfangssaisons war das mit Tim Borowski, Diego, Tim Wiese damals im Tor, Naldo in der Abwehr, Klose damals noch bei Bremen die ersten 2 Jahre. Schon eine Mannschaft, die mir auch ein bisschen Angst gemacht hat. Ich glaube, Bayern hat auch die ersten 3-4 Spiele, die ich gesehen habe, verloren. Dementsprechend finde ich es gut, wenn die sich tapfer schlagen in der Liga.
An dieser Stelle liebe Grüße nach Bremen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Wollen wir mal schauen, ob es auch für den Klassenhalt am Ende des Jahres reicht. Ich bin da eher immer noch skeptisch. Oh. Wer wird denn jetzt Nachfolger in Gladbach eigentlich?
Marco Rose.
Bin ich voll bei dir.
Ganz kurz Nachfolger von ist ja erstmal Eugen Polanski. Und der hat bei mir sofort was geklingelt im Kopf. Und zwar, ich hatte mal so als Kind so eine DVD-Sammlung von Porträts gegenüber von der Nationalmannschaft und von der U21-Spieler. Da waren dann, also Nationalmannschaft war dann zum Beispiel Philipp Lahm und dann gab es ein Porträt über Florian Frommlowitz im Tor. Also so Legenden in der U21 und unter anderem eben auch ein Porträt von Eugen Polanski, der damals schon als kommender Leader bezeichnet wird und nie DFB gespielt hat. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich den Namen gesehen habe.
Aber Real Talk wird Marco Rose deiner Meinung nach Nachfolger?
Ja, ich setze den jetzt überall ein. Bei jeder Trainerentlassung wird jetzt bei mir Marco Rose gehandelt.
Ich fände, das wäre auch eine schöne Geschichte eigentlich, oder? Wenn er hier bei Gladbach quasi stark war, dann ist er ja von Gladbach zu Dortmund, von Dortmund zu Leipzig oder so war doch der Werdegang, oder? Am Ende des Tages.
Richtig.
Ja, genau. Und das wäre doch eigentlich eine schöne Geschichte, wenn er jetzt wieder zurückkehrt nach Gladbach, wo er ja doch eigentlich sehr gut funktioniert hat, zusammen mit dem Verein und mit der damaligen Mannschaft. Also würde mich als Gladbach-Fan fände ich das, glaube ich, jetzt eine schöne Nummer, wenn er zurückkehren würde.
Absolut. Ich finde den auch nach wie vor eigentlich noch sympathisch. Also
unfassbar gut aussehender Mann auch, ne?
Ja, der hat so eine gute Traineraura. Ich finde, manche Trainer, da sieht man den schon an, dass das nichts wird irgendwie, oder?
Ja, Ruben Amorim ist immer noch Coach von Manchester United und ich hätte dir von der ersten Sekunde an sagen können, dass es nichts wird.
Ach, aber wen
die alte Diva.
Wen siehst du denn bei Gladbach auf dem Trainerstuhl, Hannes? Erik ten Hag, Rückkehr direkt?
Ich habe gerade ein Meme gesehen, dass Manchester United, wie haben die ihn genannt?
Tenaya, den Spanier.
Genau, Spanier, Tenaya zu sich holen. Nee, Erik ten Hag auf keinen Fall. Ich glaube, jeder Bundesliga-Verein wäre smart, die Finger von dem zu lassen. Tatsächlich habe ich mich sehr wenig mit Gladbach beschäftigt, weil das ist so für mich ein Verein, der war nie so krank gut, aber auch nie so krank schlecht in der ganzen Zeit, wo ich Fußballfan bin. Natürlich historischer Verein, bla bla, aber mich würde es freuen, wenn es dieser Polanski ist. Und laut Medien ist er ja schon zu 99% der neue Headcoach.
Ja, also dürfen wir gespannt sein, ob es mehr wird als nur die Interimsrolle. Und dürfen jetzt euch gleich verabschieden mit unseren Matches of the Week. Davor wollen wir natürlich noch einen ganz kurzen Blick in die anstehenden Champions League-Begegnungen richten, die jetzt auch diese Woche anstehen, nämlich beziehungsweise jetzt gerade parallel schon laufen, weil wir zeichnen Dienstagabend 19.30 Uhr auf. Es gibt ja auch wieder frühe Spiele, die laufen gerade schon. Borussia Dortmund startet heute Abend in die Champions League. Hannes, erste Frage an dich als einzigen Fan einer Mannschaft, die dort in dem Wettbewerb vertreten ist. Für euch geht's morgen gegen Chelsea. Wie ist dein Gefühl?
Mulmig ein bisschen. Chelsea hat in der Club-WM gezeigt, dass sie auf internationaler Ebene ein Wörtchen mitzureden haben. Die haben den die Conference League geholt, haben sich nicht uninteressant verstärkt im Laufe des Sommers mit diesem João Pedro unter anderem. Bayern spielt zu Hause. Bayern ist in der Champions League, vor allem in der Gruppenphase, immer extrem stark gewesen, bis auf letztes Jahr mit diesem neuen System. So ganz sicher bin ich mir nicht. Ich würde mich freuen über ein 2-0, aber ich gehe davon aus, dass wir vielleicht auch ein 1-1 einfahren.
Ja, vor allem auch interessant mit Nicolas Jackson, der dann direkt die Rückkehr hat.
Ja, praktisch. Ganz kurz. Der Typ kann gut sein, also alles fair und okay, aber ich will über diesen Typ nicht sprechen, außer er schießt ein Fallrückzieher-Tor oder er kickt Uli Hoeneß in den Kopf. Weil so eine nervige Thematik als Bayern-Fan.
Aber kann mir nur mal einer kurz erklären, ob der jetzt Jackson oder Jackson oder Jackson ausgesprochen wird? Weil, also da hat man jetzt schon mehrere Varianten gehört von seitens des Sportjournalismus.
Ich würde sagen, im Rahmen dieses Podcasts ist es Nicolas Jackson.
Jackson. Weil, im Rahmen dieses Podcasts.
Ja, weil ich
in der Dreierkette VBH-Universum.
Genau.
VBH getauft als Nicholas Jackson.
Ja, ich habe auch jahrelang Jo Kimmich falsch ausgesprochen. Also er heißt ja Joshua und nicht Joshua.
Ja. Getauft und gebetet.
Was sagt er denn sonst so zum Rest der Champions League? Also Hannes ist guter Dinge, dass es wenigstens für einen Unentschieden reichen sollte. Am Ende des Tages, was sagt ihr denn sonst so allgemein für die Champions-League-Saison jetzt? Einmal gesprochen für Bayern, andererseits natürlich auch für die restlichen deutschen Teams gesprochen und auch gesprochen, was denkt ihr denn, bevor jetzt der erste Spieltag gespielt ist, wer wird es am Ende des Jahres?
Ich habe ja gesagt, dass Bayern ins Finale kommt, weil ich denke, sie haben die Qualität. Sie haben nicht die Tiefe im Kader, das gebe ich zu, aber sie haben auf jeden Fall auf jeder einzelnen Position die Qualität, auf europäischem Top-Niveau mitzuhalten. Ich glaube aber, reif für den Titel ist entweder Barcelona, was mir sehr weh tun würde, weil ich die überhaupt nicht mag, aber was die in der Offensive veranstalten, jetzt am Wochenende wieder 6-0 gewonnen gegen Valencia, schon extrem stark. Und ich glaube, Hansi Flick hat dieses Spiel gegen Inter Mailand noch nicht vergessen. Also entweder Barcelona oder die Überraschung Liverpool. Liverpool wäre für mich eine Überraschung, weil sie halt letzte Saison im Achtelfinale rausgeflogen sind. Von der Mannschaft her haben sie die Qualität dazu. Aber weil sie halt letzte Saison mit fast denselben Spielern, jetzt haben sie 3 Neuzugänge, also fast mit derselben Mannschaft sind sie so früh ausgeschieden, dementsprechend wäre es für mich eine Überraschung.
Brian, gehst du mit Barca oder Liverpool?
Ich folge natürlich ab, du, und sag, Galatasaray wird das Ding holen, das ist ja klar. Mit Leroy Sané und Osimhen.
Sané spielt ja Champions League, bah.
Also, abgesehen von Galatasaray, glaube ich tatsächlich, dass es Barcelona dieses Jahr machen wird. Einfach, weil ich glaube, die sind reif. Die sind reif dafür und ja.
Irgendwie
Hansi Flick wird wirklich ein großer Trainer bei Barcelona werden.
Irgendwie können sich alle auf Barcelona einigen, so, ne? Also wenn man so rumfragt, ist jetzt so mein Eindruck, man hört schon relativ, also Barcelona fällt relativ oft als Titelaspirant.
Ich meine, die waren auch letzte Saison wirklich sehr, sehr gut und haben eigentlich nur mit ein bisschen Pech dann letztlich gegen Inter verloren.
Ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Haben die Qualität.
Bleibt auf jeden Fall spannend und es ist auch so ein gefühlt bisschen konkurrenzlos. Also wirklich ist es jetzt keine Mannschaft, die mir jetzt sofort ins Auge sticht, wo ich sage, oh, mit denen könnte es aber schon auch eng werden, so, weil ich weiß nicht, Real hat sich irgendwie letztes Jahr so ein bisschen disqualifiziert für diese Rolle und City auch ein Stück weit und dann wird es eigentlich schon so ein bisschen dünn und deshalb freue ich mich, dass es vielleicht die eine oder andere Überraschung auch geben wird in der Champions League-Saison. Mit Blick auf die deutschen Teams muss ich sagen, ich habe leider ein schlechtes Gefühl, was Leverkusen und Dortmund angeht. Ich glaube, für die wird das ein relativ kurzes Intermezzo. Ich bin gespannt, was Frankfurt macht. Ich kann mir nämlich wirklich vorstellen, dass Frankfurt mit ihrer starken Fanbase so einen kleinen Europa-Walk hinlegt und so etwas weiterkommt, als man am Ende des Tages erwartet.
Wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt, während wir aufnehmen? Mein Bruder ist im Stadion heute in München gegen Chelsea.
Morgen.
Interessant.
Ich wollte nur sagen, ich finde es interessant, dass keiner von uns den amtierenden Champions-League-Sieger erwähnt, PSG.
Schwierig, ich finde da, die haben sich so ein bisschen bei dieser Clubweltmeisterschaft da so herspielen lassen von Chelsea, deswegen, seitdem habe ich auch nicht mehr so viel gesehen von denen. Schwierig, aber die, ich glaube, man darf sie auf jeden Fall mit als Favorit auch nennen. Das wäre sonst vermessen.
Die haben ja nach wie vor dieselbe Mannschaft und Ousmane Dembélé ist ja das erste Mal in seinem Leben so nah dran am Ballon d'Or. Das würde mich schon sehr wundern, wenn er auf der internationalen Ebene jetzt zu Beginn dieser Saison ein bisschen abkackt.
Es wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Wir sind jetzt auf jeden Fall auch gespannt auf den ersten Spieltag. So richtig verstanden habe ich das System noch nicht, warum jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gespielt wird und dafür im Wechsel mit der Euroleague. Ich habe es noch nicht so richtig gecheckt. Also da bräuchte ich mal noch ein bisschen Nachhilfe. Da müsst ihr mich nochmal einlesen. Wisst ihr da mehr darüber?
Ich glaube, das ist das nur beim ersten Spieltag so, oder?
Ah, okay.
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Wie geil ist eigentlich die Tatsache, dass eine Mannschaft mitspielt, von der ich nicht weiß, in welchem Land sie ist?
Wer ist es denn?
Kairat.
Almaty ist in Kasachstan.
Ah, okay, ja. Das
ist die größte Stadt in Kasachstan.
Ja, ja.
Da waren auch so Gags, dass irgendwie Sporting Lissabon nach Almaty so 5000 Kilometer oder so sind.
Okay, ich hätte nicht draufgeklickt, dass sie aus Kasachstan kommen, weil das Almaty die Hauptstadt ist, wusste ich. Aber Kairat, also jetzt, kennt ihr diese Straßenumfragen, wenn man manchmal so sagt, hey, für 100.000 Euro, wer ist diese Person oder sowas? Hätte jemand gesagt, aus welchem Land kommt Kairat? Absolut keine Ahnung.
Ja, aber Kairat ist ja der Name des Clubs und nicht der Stadt.
Ja, das weiß ich, aber es ging mir um die Mannschaft.
Weißt du, wo Karabakh liegt?
Karabakh. Wie heißt es, in der Türkei oder nicht?
Nee, ist Aserbaidschan.
Ah, ich hätte auch gesagt Aserbaidschan.
Ja,
steht sorry. Bei mir in FODMOP sogar drunter.
Sorry.
Gut.
Ja, ich glaube, das ist...
Jetzt ist dann auch ein bisschen die Luft raus.
Es reicht auch hier.
Wenn wir jetzt anfangen...
Wo? Stadtland, Fluss?
Wenn wir jetzt hier anfangen, nach unserem Alphabeten-Spieler-Quiz auch noch aufzuzählen, wo dann irgendwelche random Vereine ihren Sitz haben. Ihr Lieben, bevor wir euch in die Woche verabschieden, noch einmal bitte kurz, welches Spiel darf man diese Woche nicht verpasst haben? Brian, was muss man gesehen haben?
Den zukünftigen Champions-League-Sieger gegen Eintracht Frankfurt natürlich am Donnerstag. Galatasaray gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Ich bin natürlich einfach, was diese Fans angeht und so weiter, schon gespannt.
Ist auf jeden Fall ein guter Take, hatte ich auch schon überlegt zu nehmen. Hannes, wen hast du dabei?
Ich mach's ein bisschen atypisch für mich, aber ich gehe in die Bundesliga und nämlich nicht die Bayern, die gegen Hoffenheim wahrscheinlich eine einfache Aufgabe haben werden, sondern ich sag die Eintracht gegen Union Berlin, weil ich bin gespannt, erstens, ob Eintracht jetzt wieder Fuß fest und B, ob sich meine Kickbase-Investments in Union Berlin lohnen.
Das ist auf jeden Fall 2 Euro in das Kickback-Schweinchen. Ich kann euch nur sagen, dass ihr am Ende dieser Woche, die auf jeden Fall schön gefüllt ist mit vielen Champions-League-Begegnungen, die da sehr sehenswert sind, auch noch einen Kracher haben werdet am Sonntag um 17.30 Uhr. Arsenal empfängt Manchester City. Sportlich immer interessant. Dementsprechend habe ich mich jetzt wieder wie letzte Woche in der Premier League bedient. Versprochen, nächste Woche bediene ich mich mal wieder in der zweiten Liga.
Habt ihr eigentlich eure Spiele der Woche letzte Woche gesehen? Weil ich finde, mit Juve, Inter hatte ich ja schon einen richtigen Kracher.
Das stimmt, ja. Hat sich bewahrheitet, ja.
Ich leider nicht, aber ich schaue es auch nicht immer.
Ich nur die Highlights. Ich habe nur die Highlights gesehen und es muss unfassbar langweilig gewesen sein, das Manchester Derby.
Hannes, wenn wir jetzt reden, kommt das neue Outro. Ich freue mich auf das Feedback.
Ah, nice, sehr cool. Ja, dann, wir sehen uns gleich, Walle. Es pisst, dementsprechend hoffe ich, dass du dich auf mich nass freust.
Das mache ich doch immer. Hannes, auf geht's. Fessel her. Ich fange schon mal an zu kochen. An den Rest da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Tschüss.
Wir hören uns nächste Woche und viel Spaß.
Ciao.
Tschüss, ciao.
Ja, Aserbaidschan. So, ich dachte Türkei, aber es ist mir auch nicht so geil.
Tschüss, ciao. Mach's gut.